Ja, danke schön. Jetzt tun wir noch ein bisschen das Mikrofon testen. Verstehen Sie mich so gut? Die Technik muss jetzt herausfinden, wie viel Rührei da jetzt noch drin ist, um es vielleicht lauter dann zu stellen. Ja, stark angebrochenen Stellen. Es wurde schon gesagt, durch welche Brille sehe ich das? Natürlich durch meine eigene. Da kann ich es auch nicht von trennen. Ein Stück weit. Ich bin jetzt auch in diesem gesetzten Alter, wo man doch schon das ein oder andere erleben durfte, erleben musste, ob man es wollte oder nicht. Dann natürlich auch durch die Arbeit mit Menschen, die, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ja eher kommen, wenn es nicht mehr so gut läuft. Ne? Die wenigsten sagen wirklich, Herr Pahnke, schauen Sie mal, bei mir ist alles so klasse. Schauen Sie mal, ob das stimmt. Nein, die meisten kommen wirklich nicht freudestrahlend zu mir. Sie gehen auch nicht immer freudestrahlend. Und ja, Menschen, die Sachen durchmachen, die Zeiten durchmachen, die sie sich nicht vorgestellt haben vorher und da irgendwie durchkommen. Durch diese Brille möchte ich Ihnen auch ein Stück weit was mitgeben. Und dann natürlich so mein Anfang, auch die Brille, die ich schon von klein auf schaue, nämlich die Brille eines christlichen Menschenbildes. Das ist auch ganz interessant. Also Beratungen plus, das ist der Werbeteil noch. Das sind so 7 Mitarbeiter und wir vertreten in der Therapie das mit den therapeutischen Grundgedanken, aber auch dieses christliche Menschenbild. Und wir haben auch, zumindest wenn ich meine Klienten anschaue, so 97% ungefähr Menschen, die mit dem Glauben auch irgendwas zu tun haben. Ob sie nun mit dem Glauben leben oder ob sie verzweifelt sind an ihrem Glauben, das spielt eine große Rolle. Und solche Menschen kommen zu uns in die Praxis, die dann auch vielleicht sogar trotz Glauben in eine Krise stürzen oder Krise sind, die sie sich vorher nicht vorstellen können. Konnten. Ich vertrete mal eine steile These. Ich würde sagen, uns geht es wirklich gut. Ich weiß, wir haben auch Armut, wir haben auch Kinderarmut, man hört das immer wieder. Aber wenn ich möchte es mal so von den äußeren Umständen her, geht es uns, würde ich sagen, so gut wie schon lange nicht mehr. Ich habe heute Morgen noch, bevor ich hier losgefahren bin, die Zeitung aufgeschlagen und habe mir noch gedacht, boah, sind da viele Stellenanzeige, sogar in diesem, wie hat Andreas vorhin gesagt, naja, ist egal, so in dieser Kleinstadt Trossingen, er hat irgendwie zu so einem Dorf hier auch was gesagt, also in so einem Kaff wie Trossingen gibt es doch tatsächlich Arbeitsplätze. Ne? Und das, obwohl die Firma, die Trossingen groß gemacht hat, gar nicht mehr auf diesem Gebiet groß spielt. Weil die hatten mal 2000 Mitarbeiter oder 2500, jetzt haben sie, glaube ich, noch 75 oder sowas. Also die Firma, was Trossingen bekannt gemacht hat mit diesen Musikinstrumenten, das ist nicht mehr der Arbeitgeber in Trossingen. Trotzdem gibt es Arbeitsplätze. Dann war 2010 das erste Jahr, wo jemand geboren wurde und in Rente gegangen ist ohne Krieg. Von 1945 bis 2010 sind 65 Jahre. Von dieser Sichtweise möchte ich es einfach auch mal sehen. Da geht es uns wirklich gut. Und als ich so als Jugendlicher dann auch in der Kirche sehr oft hier vorne stand und gesungen habe und ich dann in so Gesichter reingeschaut habe, dann habe ich mir gedacht, Mensch, die Menschen müssten doch wirklich glücklicher ausschauen. Und als Jugendlicher habe ich das auch wirklich vertreten und ich habe gedacht, boah, wenn nicht wenigstens die Menschen glücklich aussehen, müssten doch die Christen glücklicher aussehen. Weil das war meine Überzeugung und ich war mir sicher, sollte ich mal in dieses Alter kommen, wo man ein bisschen gesetzter wird, da wird man mir mein fröhliches Mensch sein und mein fröhliches Christsein garantiert aus jedem Knopfloch wird es herausspringen. Ja? Wenn ich heute in den Spiegel schaue, dann erschrecke ich manchmal selber, nicht nur wegen den Falten oder wegen den Jahren, die da drin sind, sondern dass es eben trotz meines christlichen Glaubens auch Momente gibt, wo ich wo man mir das garantiert nicht anschaut oder ansieht. Und wenn man mich manchmal hinter sich im Rückspiegel hat im Auto, auch nicht wirklich merkt, gebe ich auch zu. Ja, so, auch ich habe es manchmal eilig und denke, der fährt da ein bisschen langsam vor mir. Ja, ich habe dann feststellen müssen, Menschen bleiben Menschen und letztendlich Christen sind auch nur Menschen und sie bleiben es auch. Und das ist auch gut so. Und dann habe ich mir so das Nächste vorgestellt. Dann möchte ich es doch mal wissen. Ich wollte früher immer so, als ich so als kleiner Junge da so saß und zu dem Pastor immer hochgeschaut habe, habe ich gesagt, oder zum Gemeindeleiter, ich bin auch in einer Freikirche, da möchte ich mal hinkommen. Ich werde entweder mal Pastor oder Gemeindeleiter, weil die wissen, die sind immer so perfekt. Die wissen immer, was Gott haben will und die sind auch immer gut drauf. Und das will ich auch. Ich war dann mal Gemeindeleiter und wusste, dass ich nicht gut drauf war. Wer mal Gemeindeleiter war, weiß warum. Weil nämlich Christen auch nur Menschen sind. Ja? Und wir streiten uns über Dinge. Da sind wirklich toll. Ja. Deswegen möchte ich auch letztendlich das Thema ein bisschen umnennen. Wir bekommen unsere gebrochenen Stellen in unserem Leben, ob wir es wollen oder nicht. Es gibt keine Familie, denke ich, keine Familie, kein Mensch, die einfach von Geburt bis zum Tod so unbedarft durchs Leben gehen darf, ohne irgendwelche, die keine Wand an die Wand donnern, die bei denen nicht der Reifen platzt auf der Autobahn oder, sondern es gibt diese gebrochenen Stellen und es kommt darauf an, wie können wir denn damit umgehen? Was können wir denn da machen? Und deswegen denke ich auch, wir sind nicht stark angebrochenen Stellen. Bevor wir das sind, müssen wir das Wort an mit dem Wort durch vertauschen. Wir müssen da wirklich durch. Wir müssen durch diese gebrochenen Stellen, wir müssen sie anschauen, das tut weh, das machen wir in der Therapie. Wir müssen die Wunde reinigen, damit es dann besser werden kann, sonst eitert sie. Sonst haben wir irgendwas unterm Teppich und das kommt immer wieder hoch. Also stark durchgebrochenen Stellen. Bevor ich mit Ihnen so Vorschläge machen möchte, wie man da so durchkommen kann, und ich lade Sie jetzt schon ein, fleißig mitzureden, beziehungsweise am Ende dann auch Fragen zu stellen, entweder unter 160 Augen oder unter 4 Augen nachher, dürfen Sie sich aussuchen, dann drüber zu reden, was Ihre Sichtweise ist. Gebrochene Stellen, ich habe mal so ein paar mitgebracht. Ja, das ist erstmal versagt zu haben. Also ich denke, doch der ein oder andere kann das mitfühlen, wenn man die Erwartungen nicht trifft. Die Erwartungen, die mir andere Menschen entgegenbringen, wo ich gesagt habe, okay, da war ich nicht so gut. Das passt jetzt gar nicht. Sie haben was anderes erwartet und das lassen die mich auch spüren. Oder ich spüre es selber. Also versagt haben, dass ich auf einmal dastehe, wo ich nie hin wollte. Ehe. Ich gehe davon aus, dass kein Ehepaar vor den Traualtar geht oder vor das Standesamt geht und sagt, in 10 Jahren möchte ich das Ding an die Wand gefahren haben. Nein, die meisten wollen wirklich, oder alle möchten wirklich dieses lebenslange Ja auch hinbekommen. Und wenn Sie heute wenn man der Umfrage Glauben schenken darf, dass die Jugend sich bis heute auch nicht geändert hat. Also ganz hoch ist auch heute noch im Teenageralter, dass man einen Partner haben möchte und mit dem alt werden möchte. Das ist so eine Sehnsucht in uns drin. Und trotzdem sieht die Realität anders aus. Man ist als Ehepaar irgendwann mal dort, wo man nie hin wollte. Und oft ist dann nur der Ausweg, dann trennen wir uns. Ich bin dieses Jahr 30 Jahre verheiratet. Ich stelle immer wieder fest, es ist ein Wunder. Und zwar nicht ein Wunder, was ich getan habe, sondern wenn ich meine Frau so anschaue, denke ich, ein Wunder, dass sie noch bei mir ist. Ich war vorher, bevor ich so eine Praxis hatte, in der Industrie tätig, war viel, viel unterwegs und alles, wirklich alles musste sich nach diesem nach dieser Firma richten. Und bis im Urlaub, dass ich so wichtig war, ich kam mir jedenfalls so wichtig vor, meine Firma hatte 265.000 Mitarbeiter weltweit, aber ich war der Wichtigste. Und ich war mir sicher, wenn ich mal nicht telefonisch erreichbar bin, ist die Firma morgen pleite. So habe ich dann auch gearbeitet. Ich bin jetzt seit 2006 nicht mehr in der Firma, sie gibt's immer noch ganz gut, vielleicht sogar besser. Ja, gebrochene Stellen, Verhältnis zu Kindern oder Schwiegerkindern. In der Praxis weiß ich, wie schwer das ist, wie weh es tut. Als Vater weiß ich, wie weh es tut, wenn Kinder sich abwenden. In der Teenie-Zeit ist es normal, da müssen sie uns blöd finden und von gestern und altmodisch. Aber so mit 20, 22 wäre es schön, wenn sie wiederkommen und sagen, Papa, es war zwar nicht alles toll, was du gesagt hast, aber im Großen und Ganzen bist du okay. Dann haben sie gewonnen. Aber es gibt halt eben auch das andere. Ne? Es gibt dieses, wo Kinder weggehen in Groll, Väter, Mütter in Groll zurückbleiben. Das sind gebrochene Stellen. Das macht was aus mir. Wenn ich mal später irgendwann mal, vielleicht mit 80 auf dem Sterbebett liege, wird das ein wichtiger Punkt für mich sein. Was ist aus meinen Kindern geworden? Krankheit. Gebrochene Stellen. Krankheit. Heute noch mit 180 auf der Autobahn, linke Spur und dann voll gegen die Wand gedonnert. Ne? Von heute auf morgen Diagnose. Was passiert dann? Arbeitsverlust. Obwohl die Wirtschaft ein bisschen besser aussieht, gibt es immer noch zu viele Arbeitslose. Ja? Schule abgebrochen. Meine Direktorin hat mich damals verabschiedet, Frank, bis man dich im Knast besuchen kann, kann man warten. Ich war nicht der Lieblingsschüler, wie Sie wahrscheinlich jetzt so mithören. Und ich habe auch den ein oder anderen Gag, ich fand es gaggig, gemacht, den man heute noch kennt. Und mein Jüngster, dem hat es nicht wirklich geholfen, den Namen Panke zu haben in der Schule, wo er war. Aber auch er hat es überstanden. Missbrauch, ein großes Thema, gerade auch in sämtlichen Bereichen und vieles mehr. Prägungen. Ich hatte diese Woche ein Erstgespräch. Da kam ein junger Mann zu mir, Jahrgang 81. Für mich noch ein junger Mann, ja. In der Zwischenzeit und sagt, ja, ich habe da so ein Problem, ich werde immer so jähzornig. Das habe ich wohl von meinem Papa. Den habe ich auch nie gekannt, nur wenn er geschimpft hat. Das sind so Prägungen, was ich so damit meint. Und Sie und ich, wir wurden geprägt von Menschen, nicht nur von Eltern, von Menschen, die uns begleitet haben. Andere gebrochene Stellen, ich hoffe, man kann es ein bisschen lesen, ein bisschen klein geworden. Das sind so gebrochene Stellen, wo ich Sie jetzt einfach mal einladen möchte, mal durchzulesen. Vielleicht finden Sie sich das ein oder andere wieder. Es sind so Grenzüberschreitungen, Verletzungen oder auch nur Vernachlässigungen. Interessanterweise, was ich als gebrochene Stelle erlebe, das kann für Sie vielleicht ein Thema sein, wo Sie nicht mal drüber nachdenken. Gibt es so verschiedene Bereiche, die dann auch immer in der Therapie so abgefragt werden, bewusst oder unbewusst, merkbar oder nicht bemerkt. Da gibt es die emotionale Seite. Wie ist man mit Ihnen umgegangen? Hat man immer nur geschimpft, so dieses Schwäbische, nicht geschimpft ist, gelobt genug oder sowas. Ne? Oder das Körperliche, die Ohrfeigen. Ich selber war noch in der Schulklasse, wo der Lehrer geohrfeigt hat. Schütteln, alleingelassen, sexuelle Übergriffe, spirituelle, Gott wird dich strafen, pass auf, kleines Auge, was du siehst. War ein Schlager in der Sonntagsschule, den ich bestimmt am lautesten mitgesungen habe. Das sind so Dinge, die uns prägen und die unter Umständen gebrochene Stellen zurücklassen können. Ja? Und ich lade Sie mal ganz kurz ein, mal für sich so weiterzudenken. Wo haben Sie Wunden? Wo tut Ihnen was weh, was noch nicht bearbeitet ist? Wo sie sich gebrochen vorkommen. wo ihnen das Atmen schwer fällt und wo es nur dunkel um sie herum scheint. Ich denke, hätten sie keine solche Stelle, wären sie nicht da, obwohl das Frühstück sehr gut ist. Man kann ja auch wegen Frühstück kommen. Aber so gebrochene Stellen finden wir in uns. Wie kann ich umgehen mit gebrochenen Stellen? Darum geht es ja heute Morgen. Wie schaffe ich es, da fertig zu werden? Und es gibt so, dieses Bild mache ich erstmal fertig. Es gibt so verschiedene Umgangsmöglichkeiten, ja, und die möchte ich Ihnen mal zeigen. Es gibt eine Möglichkeit hier. Hier fängt man an. Also hier ist es bevor, hier läuft noch alles ganz gut und hier ist auf einmal die Wand, die Mauer und es geht runter ganz tief. Und dann haben Sie drei Möglichkeiten, mindestens drei Möglichkeiten aus diesen gebrochenen Stellen oder wie sagt es der Volksmund so schön, was aus dem Schaden gelernt zu haben. Ja, so da hört man wieder so die Stimme des Volkes wieder. Das heißt, wenn Sie haben verschiedene Möglichkeiten, aus diesem Tal auszusteigen. Die eine ist hier Ergebnis auf niedrigem Niveau. Da sagt der Volksmund Schaden gehabt und nichts draus gelernt. Ja, das ist so, wenn Sie zu früh aussteigen. Wenn Sie unterhalb aussteigen, zu früh aussteigen, verbittert aussteigen, anklagen, Gott und die Welt anklagen, dann steigen Sie hier aus und Sie haben ein Ergebnis auf niedrigem Niveau, schlechter, es geht Ihnen schlechter als vorher. Das sind die Menschen, die dann verbittern. Dann gibt es Leute, die auf dem gleichen Niveau, da gilt es immer noch, aus dem Schaden nichts gelernt, die machen einfach so weiter. Das ist zum Beispiel der Herzinfarkt, der nach der Reha wieder weitergeht und überhaupt nichts ändert. Das wäre hier. Ja? Oder es gibt Menschen, die sagen, was hat mir das zu sagen? Will ich so weitermachen? Warum bin ich da reingefallen? Was ist geschehen hier an diesem Punkt? Warum ging es nicht einfach schön weiter? Und da möchte ich Sie einladen, da hinzukommen. Hieraus also höher, wertvoller zu werden. Und wenn Sie Menschen kennen, die was Schlimmes durchgemacht haben, die eine schlimme Krankheit durchgemacht haben, da gibt es oft zwei verschiedene Menschentypen. Die einen, die verbittern, die einen, die nur noch traurig sind, die nicht mitkommen mehr im Leben. Oder es gibt die, die hier aussteigen und die sind irgendwie, ich möchte es mal fast sagen, wertvoller geworden. Die haben so ein Charisma erhalten. Die sind weiser. Mir fällt da jetzt nur dieses altdeutsche Wort ein. Und da möchte ich gern hinkommen mit Ihnen heute Morgen, Ihnen Wege aufzuzeigen, wie können Sie da hinkommen? Ne, dass Sie nicht verbittert sind, dass Sie auch nicht sagen, nice to have und es geht weiter, sondern dass Sie sagen, okay, ich will es vielleicht nicht nochmal durchmachen, aber ich möchte auch, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr darauf verzichten, weil es hat mir geholfen, mein jetziges Leben anders zu sehen, wertvoller vielleicht sogar. Und dieser Weg, der ist aber nicht einfach. Ja, das ist nämlich eine sogenannte Krise. Sie müssen nämlich von Nein zum Ja kommen. Und hier auf diesem Bild sieht es so schön einfach aus. Das heißt, ich habe meine Krise, ich falle in das Loch und dann geht es nur noch bergauf. Schön wär's. Es sieht nämlich anders aus. Es sieht ungefähr so aus. Ja? Das ist die Tatsache. Es ist ein schwerer Weg, aber der Weg, der sich letztendlich lohnt. Aber es sind keine 7-Meilen-Stiefel. Es ist ein langsamer Weg. Es gibt Rückschläge. Sie werden auch mal den Rückwärtsgang einschalten. So wird es aussehen. Viele von Ihnen werden da wahrscheinlich sagen, ja genau, wenn ich in einer Krise bin, wenn ich in einer Situation bin, die ich mir nicht vorstellen konnte, um da wieder rauszukommen, dann mache ich manche Ehrenrunden. stark durchgebrochene Stellen. Es gibt diese zwei Wege und die möchte ich mit Ihnen heute anschauen. Die eine Seite ist, um da hochzukommen, um höher zu sein als vor diesem Fall, möchte ich Sie mal einladen, einmal über den Gewinn zu reden. Blöde Sache, ne? Was kann da ein Gewinn sein, wenn ich Krebs bekomme? Was kann da für ein Gewinn sein, wenn ich mein Kind verliere? Was kann da für ein Gewinn sein, wenn ich so einen überstrengen Vater habe? Ich möchte Ihnen da eine Situation schildern von einem Jungen, der so ungefähr 10 Jahre alt war. Und als er nach Hause kam, hat er seinen Vater, wo er ein gutes Verhältnis hatte, aber seinen Vater schimpfen hören: Die Zinsen sind gestiegen, wir haben kein Geld mehr, wir müssen unser Auto verkaufen, die Wohnung können wir auch nicht mehr bezahlen. Und dieser kleine Junge ist gerade umgezogen, hat neue Freunde gefunden und hat jetzt ganz tief in sich große Angst bekommen. Angst, unter der Brücke zu wohnen, Angst, seine neuen Freunde zu verlieren, Angst, nicht mehr in der Schule wahrgenommen zu werden. Der Vater hat es gar nicht beabsichtigt gesagt und dem Vater, das haben wir dann später rausgefunden, dem war das auch gar nicht mehr bewusst, was er da gesagt hat. Und wenn ich bin ja auch Vater, denke ich auch manchmal, ich rede ganz schön viel den ganzen lieben langen Tag und ich weiß gar nicht, was bei meinen Söhnen alles hängen geblieben ist. Aber bei dem Sohn ist halt hängen geblieben, ich wohne ab morgen unter der Brücke und werde nie mehr Freunde haben, werde wieder wegziehen müssen. So, dieser kleine Junge wird ja größer und älter, hat dann geheiratet. Und als dann das erste Kind kam, sagt er zu seiner Frau: Weißt du was, unsere Kinder werden mal diesen Satz von mir nicht hören. Wir haben kein Geld mehr. Ich werde schauen, dass ich genug arbeite. Ich werde schauen, dass immer genug Polster da ist. Und das hat er dann auch geschafft. Er hat sich dann sehr in die Arbeit reingesetzt, war erfolgreich und hat ein Haus gebaut, eine Immobilie gebaut. Und der Banker hat ihn schon immer komisch angeschaut und hat gesagt: Mensch, Herr so und so, Sie können noch viel mehr aufnehmen. Und er hat immer gesagt: Nein, das ist das und das ist mein Polster. Das brauche ich. Dieser Mann ist dann schwer krank geworden, konnte fast ein Jahr nicht arbeiten, weniger Geld verdient, aber er konnte sein Haus abbezahlen. Es wurde nicht versteigert, das Haus. Und er hat sich dann Gedanken gemacht, was ist denn das jetzt für eine Eigenschaft, dass ich da so dieses Sicherheitsdenken habe. Und dann kam er zu diesem Denken: Das habe ich von meinem Papa. Bis jetzt hatte er, wenn er an seinen Vater gedacht hat, immer so dieses Gefühl, Angst mit dem Brot unterm Arm zu verhungern. Kennen Sie so dieses Sprichwort? So, also nie genug zu haben. Aber er hat seine ganze Finanzierung auf diesem aufgebaut. Und es war der Dank dafür, dass er sein Haus nicht, dass es nicht verpfändet wurde. Und irgendwann ist ihm das wie Schuppen von den Augen gefallen, wie er dann gesagt hat: Mensch, Papa, das habe ich ja von dir. Ja, es war zwar immer angstbesetzt, aber letztendlich war ich immer so vorsichtig, dass ich nicht bis aufs Äußerste gegangen bin. Und seit er diese Einstellung hat, konnte er seinen Vater auch viel besser unter die Augen treten. Er konnte mit seinem Vater viel besser annehmen und sie haben jetzt heute ein viel besseres Verhältnis als damals, immer so dieses angstbesetzte aufpassen zu müssen. Ich weiß nicht, ob Sie es nachvollziehen können. Das war der Grund, warum er letztendlich sein Haus und auch die Kinder ihre Heimat behalten konnten, weil er eben nicht bis auf Äußerste gegangen ist. Das ist so unter diesem Gewinn mal zu sehen. Vergebung kommen wir nachher auch noch dazu. Der zweite Pakt, den ich mit Ihnen mal durchschauen möchte, ist so: Kann denn auch der Glaube ein Gewinn sein? Glaube an diesen Gott, den ich nicht sehe, den ich auch nicht immer spüre. Manche sagen ja, die spüren ihn irgendwie. Kann das sein? Wenn ja, lade ich Sie ein: Was für ein Glaubenstyp sind Sie denn? Es gibt niemanden, der nicht glaubt. Auch wenn ich nicht glaube, glaube ich. Nämlich, ich glaube nicht. Deswegen möchte ich auch bei alle ansprechen, aber besonders gern auch mal diese Frage, wer ist denn Gott für dich? Ist es dieser große, ältere Herr, der irgendwo im Himmel wohnt und der immer achtet drauf, dass ich ja alles richtig mache? Und solange ich alles richtig mache, geht's mir gut. Und wenn ich schlecht mache, dann kommt die Keule. So, das ist falsch und das ist falsch. Dann werde ich arbeitslos, dann nimmt man mir mein Kind weg, dann kriege ich Krebs. So diesen Bestrafungsgott. Ich bin so aufgewachsen worden. mein Deutschlehrer mochte mich damals schon. Es war eine Herausforderung für ihn. Ich bin so aufgewachsen mit so einem Glaubensgott. Und ich war 37 Jahre alt, als ich meine erste Krebserkrankung hatte. Und wir wohnten damals im Vorort von Trossingen. Und nach den Chemotherapien bin ich draußen hingesetzt. Ist ein kleines Dorf, meine Frau ist im Kindergarten dort. Das heißt, wir kennen jeden eigentlich, oder die kennen uns. Als Kindergärtnerin, Erzieherin ist man bekannt. Und man hat uns auch gekannt als Christ. Ne? Und dann sitze ich da und eins meiner Ziele war, so nach der Chemotherapie mein Motorrad aus der Garage zu schieben, hinzustellen auf den Seitenständer, das andere konnte ich nicht. Zurück konnte ich es auch nicht mehr schieben, weil da die Kraft gefehlt hat. Aber irgendwann, ich saß davon und habe gesagt, irgendwann fährst du damit wieder. Das war so mein Motivator. Und dann kommt so eine junge Frau vorbei und sagt, Mensch Frank, ich habe gehört, was mit dir los ist, dass Gott es mit dir macht. Da habe ich gedacht, wieso Gott? Wieso macht Gott das mit mir? Und sagt sie, ja Mensch, du bist doch so ein Christ und jetzt bestraft er dich so. Ja, konnte ich nicht wirklich was mit anfangen, weil ich war gerade dabei, mich von diesem Glaubensbild zu lösen. Ich glaube nicht, dass Gott sowas schickt. Ich bin selber Vater und seit meine Söhne so 14, 15 sind, das heißt in dem Alter sind, wo sie Wege gehen, die ich nicht immer nur toll finde, wo sie aber auch Wege gehen, wo ich toll finde, wo ich 2 Meter größer werde als Vater und sage, das ist mein Sohn. Und dann gibt es so Situationen, wo ich sage, oh, das ist nicht wirklich schön. Ja, aber sie bleiben meine Söhne. Und ich würde nie, wenn es darum ging, wer von uns beiden oder von uns dreien krank werden sollte, würde ich nie sagen, mein Sohn, sondern eher der Vater. Und Sohn, wenn Gott wirklich dieser Vater ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott Krebszellen schickt, um mich zur Vernunft zu bringen. Dass Gott jemand sterben lässt, um mich zum Vernunft zu bringen. Sondern dieses oder zum Innehalten zu bewegen. Zum Innehalten bewegen, vielleicht kann es schon ausmachen, aber Gott wird es nicht schicken, sondern dies kommt in meinen Augen daher, weil wir einfach in dieser Welt leben, wo es das gibt. Gott hatte ursprünglich auch mal was anderes vor, aber das ist nicht so gegangen. Und jetzt leben wir in einer Welt, wo eben Tod, Traurigkeit, Tränen mit dabei sind. Die gehören dazu, wie auf Sonne aufgehen, Sonnenuntergang, wie Sonne und Regen, das gehört dazu. Und das trifft eben auch Christen, das trifft nicht Christen genauso. Und jetzt geht es darum, wie kann mir Gott denn da helfen? Und da gibt es einen Vers, der kommt nachher auch noch. Da heißt es, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Wenn ich um 10 Uhr die Krebsdiagnose bekommen habe und 10 nach 10 sagt mir so einer was, den schmeiße ich raus. Ja? Das kann ich nicht damit umgehen. Aber ich habe gelernt, 1997, da ist was Wahres dran. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ich habe es geschafft. Ich hatte 4 Tage Zeit. Das war ein Geschenk. Finde ich nach wie vor 4 Tage zwischen Diagnose und Krankenhaus und Operation. Mein Bettnachbar musste 4 Monate warten. Finde ich irrsinnig lang, wenn man weiß, man hat da was drin in seinem Körper. Die ganze Bandbreite von Chemotherapie, von der OP, es lief alles sehr, sehr gut. Ich war damals ja in diesem Industrieunternehmen. Wir wurden jährlich jährlich begutachtet, sage ich mal. Das heißt, es gab eine Rangfolge, Rang 1, Rang 2, Rang 3. Rang 4, Rang 5 war das nächste Jahr nicht mehr dabei. So einfach wurde das gelöst. Und ich war trotz fast einem Jahr nicht arbeiten können, Rang 1. Ohne, dass ich gearbeitet habe. Das waren alles so für mich so Glaubensschritte, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht gemacht haben. Und Gott wird mir damit was sagen wollen. Er lässt es zu, ja, das stimmt. Aber letztendlich will er, was ist denn jetzt das zum Besten dienen? Und da kommt mir eins, wenn ich so mir vorstelle, wie Gott vielleicht ein bisschen denkt, so, ist ja schwer wahrzunehmen. Aber dieses Denken ist letztendlich so, dass Gott meint, letztendlich wird es dir erst wieder gut gehen, wenn du bei mir bist. Also will er mich näher zu sich ziehen. Und seit ich diese Frage so gedeutet habe, finde ich das Leben mit Gott viel, viel spannender. Was will er mir denn jetzt wieder sagen? Warum kommt mir dieses dazwischen? Und ich weiß, ich habe in der Zwischenzeit ein anderes Gottesbild, nämlich diesen Gottesbild des liebenden Vaters, der sich sehnt nach mir, der sich sehnt nach Ihnen, der sich sehnt nach seinen Geschöpfen. Und so wie ich mich freue, wenn einer meiner Söhne mal anruft oder mal vorbeikommt, so freut sich Gott auch auf mich, über sie. Und damit habe ich mir dann überlegt, okay, was willst du denn damit mir sagen? Ja, ich finde es blöd, dauernd zu kotzen während der Chemotherapie. Ich habe zum Arzt gesagt, bevor Sie mir nochmal eine duschige Chemotherapie geben, geben Sie mir einen Revolver. Es ist für mich unaushaltbar gewesen. Zum Glück ist es dann verschont geblieben. Es war dann vorbei. Und ich bin langsam wieder zur Kräfte gekommen. Und es kam ein Freund dabei, wie ich mich wieder erholt habe, kam ein Freund zu mir und zu dem habe ich gesagt, weißt du, ich habe es ja versucht so wahrzunehmen, warum muss ich das denn jetzt durchmachen? Und dann sage ich zu dem Freund, der auch Christ ist, sage zu ihm, du, weißt du was, ich bin jetzt nicht mehr so wichtig. Ich könnte auch meinen Job an den Nagel hängen und Sprudel ausfahren, weil da fuhr gerade ein Sprudelcluster vorbei. Und alten Frauen und alten Männern, Entschuldigung, will niemand zu nahe treten, den Sprudel in den Keller tragen. Und dann sagt dieser Freund zu mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass du das durchmachen musst, um Sprudelkästen zu tragen. Überleg mal. Und dann fing die interessante, für mich und auch für uns interessante Story an. Und letztendlich bin ich jetzt Lebensberater und Psychotherapeut mit der eigenen Praxis. Den Mut, den Schritt hätte ich nie gemacht. Ich wäre wahrscheinlich straight weiter erfolgreich in der Industrie geblieben, hätte mich und meine Seele und meine Ehe verkauft. Da will ich auch nicht verheimlichen. Und wie ich ja von am Anfang schon gesagt habe, ist es für mich ein Wunder, dass meine Frau da geblieben ist, obwohl sie eigentlich, ich würde sagen, von den 30 Jahren, 10 Jahre war ich gar nicht zu Hause. Ja, Glaube als Gewinn. Das heißt, dieser gesetzliche Glaube, von dem habe ich es ja auch ein bisschen jetzt erzählt, so. Es gibt diese zwei verschiedenen Sichtweisen. Dieser gesetzliche Glaube sagt letztendlich nichts anderes aus. Ich muss gucken, dass ich Gott gefalle, dass ich was tun kann, damit ich irgendwann dann mal, dermaleinst, eventuell zu Gott kommen kann. Das heißt, durch mein eigenes Denken, durch mein anderes eigenes Fühlen kann ich es so tun, dass ich Gott endlich genüge. Und wenn ich Glück habe, vielleicht auch noch ein Hintertürchen auf hat, dann komme ich da durch. Ja, und letztendlich heißt es, ich muss heute schon das vollständig leben, was ich am Ende vielleicht sein werde, nämlich ein Kind Gottes. Ich muss versuchen, so rein, so klar und so gut und so nicht selbstbewusst, sondern so demütig wie möglich leben, damit ich Gott gefalle. Das ist so dieser gesetzliche Glaube, ja. Nicht ins Kino gehen, Bundesliga anschauen, wer weiß. Ne? Und das ist so der gesetzliche Glaube und es gibt noch einen anderen Glauben, den evangeliumsmäßigen Glauben. Das ist nämlich der Glaube, der sagt, ich kann eh nichts tun. Es ist ein Geschenk. Und dieser Vater sehnt sich so nach mir, wir kommen von Ostern her, dass er seinen Sohn gab. Und wenn man die Bibel ein bisschen durchliest, wird man sehen, dass Jesus gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also Jesus und Gott ist eins. Und somit hat sich dieser große Gott selber gegeben, damit er zu uns sagen kann, fürchte dich nicht, das ist vergeben, du bist okay. Vor 2000 Jahren auf Golgatha hat Gott gesagt, du bist okay. Das heißt, ich vertraue auf das, was Gott für mich getan hat, nicht was ich noch tun muss. Das ist ein großer Unterschied. Es ist übrigens ein Geschenk, würde ich mal sagen. Ja? Also ich kann nichts dafür, ich krieg's einfach. Hier, er ist Vater geworden. Er kann was dafür, dass er Vater geworden ist, aber dass er das Geschenk heute Morgen bekommen hat, das war doch eine Überraschung. Einfach so. Ich möchte es mal so sagen, fallen ist menschlich, da bleiben wir auch Menschen. Deswegen schaue ich auch manchmal so aus der Wäsche, dass man mir das Christsein nicht anschaut, ansieht. Liegen bleiben ist teuflisch, wieder aufstehen ist göttlich. Das heißt nicht, dass ich auf die Leute herunterschaue, die liegen oder die gerade liegen bleiben, weil sie die Kraft nicht haben. Aber ich denke, dass das nicht von Gott gewollt ist, dass sie liegen bleiben, sondern dass, so kenne ich unseren Gott, dass er uns Menschen schickt, dass er uns Gelegenheiten gibt, die wir ergreifen können. Ob wir sie immer sehen, ist die andere Frage und ob es genau die ist, die wir uns vorstellen, das ist nochmal eine andere Frage. Aber ich möchte es mal so nennen, fallen ist menschlich, das bleiben wir, liegen bleiben teuflisch und wieder aufstehen ist göttlich, weil Gott gewonnen hat und Gott wird uns helfen. Als liebender Vater bin ich da. Wenn mein Sohn heute anruft, bin ich da. Ich werde nicht alles mehr hinbekommen, aber ich bin ja auch nicht Gott. Ich versuche heute schon das zu leben, was ich durch Jesus Christus bereits vollgültig bin, nämlich ein Kind Gottes. Das sagt die Bibel auch ganz eindeutig aus. Wir sind zwar alle Geschöpfe Gottes, aber nicht alle Gottes, sondern da müssen wir was dafür tun, nämlich Gott als Vater annehmen. Glaube als Gewinn. Römer 8, Vers 28 steht, ich habe es schon mal gesagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich gehöre zu denen, Sie können sagen Feiglingen oder wie auch immer, ist mir auch egal, aber ich gehöre zu denen, die immer noch jährlich zu dieser Nachsorge gegangen sind. Als Krebspatient, auch noch nach 13 Jahren. Und 2010 habe ich darüber gepredigt. An dem Sonntag und am Dienstag hatte ich noch meine Nachsorge und am Mittwoch sollte es nach Italien gehen. Es war 2010 im August. Ich gehe zu meiner Nachsorge und dann sagt mir mein Urologe, Herr Panke, da ist was. Das gucken wir uns mal nach. Es kann zwar nicht sein, das entspricht aller Logik, aber wir gucken mal. Dann haben wir die Koffer ausgepackt, sind nicht nach Italien gefahren, sondern wieder ins Krankenhaus und es war wieder ein Krebs da. Und ich habe damals zu Gott geschrien, nie mehr diese Chemotherapie, nie mehr sowas. Und kurz vorher habe ich zu meiner Frau gesagt, ist es nicht ein Geschenk Gottes? Wir haben uns selbstständig gemacht mit Bittern und Bangen. Wir wussten nicht, ob es funktioniert. Und 2012, im März diesen Jahres, hätten wir unsere Immobilie abbezahlen können. Das heißt, trotz der Selbstständigkeit haben wir es irgendwie geschafft, nebenher noch so viel Geld einzusparen, dass wir dort mit Bausparer und alles so schuldenfrei gewesen wären. Und dann kommt diese Diagnose, ich mache wieder alles durch, ich bin in der Reha und denke über diesen Vers nach. Hat mir nicht wirklich geschmeckt, weil ich fand da jetzt wirklich nichts Tolles drin und auch die Liebe Gottes konnte ich da im ersten Moment auch nicht sehen und dann kam mir die Geschichte von diesem reichen Kornbauern in den Sinn. Warum auch immer, ich weiß nicht, wer sie von Ihnen kennt, es ist so ein reicher Kornbauer, der seine Scheunen voll macht und sagt, was bin ich toll. Jetzt habe ich alles. Und genauso kam ich mir vor. Ich habe zu meiner Frau gesagt, was sind wir toll, dass wir unser Sparbuch wieder voll haben. Und ich hatte so das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, weißt du Frank, du predigst immer über diesen Gott, aber du vertraust ihm nicht wirklich, sondern du vertraust deinem Sparbuch. Und dann musste ich mein Sparbuch aufessen. Ich konnte wieder ein halbes Jahr nicht arbeiten und das Sparbuch wurde immer kleiner. Wir haben März 2012, wir sind nicht schuldenfrei, wir haben nochmal nachfinanziert, aber mir geht es jetzt bedeutend besser. Ich hatte immer diese Angst mit dem Brot unterm Arm zu verhungern. als Selbstständiger nicht gewohnt, in der Industrie gut verdient, auch immer regelmäßig Geld bekommen, Auto vor der Tür gehabt, was man nicht zahlen musste und. Es ging uns gut. Aber jetzt selber dafür zu sorgen und immer dieses Polster haben zu müssen. Weil dieser kleine Junge, wo ich am Anfang erzählt habe, der Angst hatte, unter der Brücke zu wohnen, das war ich. Das war mein Papa, der mir das gesagt hat. Und ich habe mein Leben lang immer dieses Polster haben müssen. Und jetzt durfte ich lernen, dass man auch ohne diesen Polster leben kann. Und ich merke heute, wenn ich meinen Terminkalender anschaue, in 4 Wochen ist er ziemlich leer, weil ich mache immer nur Termine von Woche zu Woche oder von 2 Wochen zu 2 Wochen. Und ich kann heute sagen, ich habe die Angst nicht mehr. Ich kann heute sagen, auch wenn mein Sparbuch leer ist, es wird gut werden, weil ich diesen Vater im Himmel habe, der alle Dinge zum Besten dienen wird für mich, der alles Dinge zum Besten biegen wird für mich, was nicht immer heißt, dass ich schmerzlos oder schmerzfrei durchkomme. Ich war gestern beim Steuerberater, das Jahr 2010 war bis jetzt das beste Jahr. Finde ich auch wieder komisch, ja? Mir sind die Tränen gekommen. Seit August nicht mehr gearbeitet und doch mehr verdient. Für mich ist das ein Wunder Gottes. Eine kurze Murmelrunde für Sie. Wir haben ein bisschen Zeit. Sie können dann auch das Gehörte und das Gegessene noch ein bisschen sacken lassen. Wo sind denn Ihre gebrochenen Stellen? Können Sie wirklich zum Besten dienen? Oder ist es nur ein dummes Geschwätz von dem Mensch da vorne, der das Mikrofon hat? Überlegen Sie mal, so 3-4 Minuten lasse ich Ihnen Zeit und dann geht's wieder weiter. Gibt es bei Ihnen auch Schmerzen, Verluste, Nachteile, wo Sie sagen, will ich nicht nochmal durchmachen, aber vielleicht oder sicher, es hat mein Leben bereichert. Warum auch immer. Viel Spaß. So, ich weiß, die Zeit ist meistens immer ein bisschen zu kurz, aber vielleicht kennen Sie sich ja hier in der Großstadt und treffen sich mal wieder in der Fußgängerzone, dann können Sie weiterreden. Oder nachher, nach diesem Vortrag, ich würde jetzt ein bisschen weitermachen, damit wir im Zeitlimit einfach auch so bleiben. Ich finde es immer sehr interessant, Theorie und Praxis, wenn die Praxis nicht stimmt, ist die Praxis falsch oder die Theorie? So geht es mir auch in meinem Glaubensleben. Ich lese seit einigen Jahren die Bibel ganz, ganz anders. Früher habe ich immer gedacht, boah, sind das alles tolle Christen und das schaffst du eh nicht. In der Zwischenzeit habe ich die andere Brille auf und sehe einen Petrus, der mit geschwellter Brust neben Jesus steht und als es dann soweit wurde, dass 3 Frauen ihm begegnen, dann zieht er was ein und haut ab. Also ist da nicht mehr so mutig. Da finde ich mich wieder. Mit solchen Menschen baut Gott seine Welt. Und da passe ich rein, mit Menschen, die eben nicht perfekt sind, Menschen, die Angst haben, Menschen, die sich nicht zutrauen, Menschen, wo der Glaube mal so fest ist und dann wieder so, so klein. Wo ich mich frage, Frank, hast doch nichts gelernt in den letzten 50 Jahren. Ja, und da möchte ich mal paar Bibelverse sagen, die ein gewisser Herr Paulus mal geschrieben hat in 2. Korinther. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Also er hat irgendein Problem gehabt, was wehtat, nehme ich mal an. Nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Können Sie nachlesen? 2. Korinther 12, 7 bis 10. Ein Paulus, der sehr bekannt ist im Neuen Testament, der Erfahrungen mit Gott gemacht hat, mit Jesus gemacht hat, der sowas geschrieben hat. Und da finde ich mich wieder. Und ich möchte es mal ein Stück weit übersetzen. So, mein Alltag. Wenn ich dann das so eine Überlieferung erzähle, ich bin hart gegen etwas geprallt, das sich nicht verändern lässt. Ich muss jetzt damit leben. Ich muss damit leben mit dieser Diagnose. Ich muss damit leben, dass die Bäume, die ich ausreiße, kleiner werden. Ich muss damit leben, dass was auch immer, was bei Ihnen los ist. Ich muss damit leben, dass ich alleine bin, dass mir die Menschen fehlen, die ich lieb gehabt habe. Ich muss damit leben, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war. Das kann ich auch nicht mehr verändern. Ich würde es gerne, aber es geht nicht. Ich muss damit leben. Es ist unausweichlich, dass ich damit leben muss. Es gehört jetzt zu mir. Ich habe jemand, der zu mir in die Praxis kam und hat gesagt, ich habe einen umgefahren, totgefahren. Der muss damit leben. 21 Jahre alt. Der hat noch ein paar Jahre vor sich. Ich habe wiederholt zu Gott gebetet, dass er es in Ordnung bringt, dass er es entfernt, dass er es verändert. Ich habe Gott angefleht bei mir damals, nicht nochmal diese Chemotherapie. Das zweite Mal habe ich eine Chemotherapie bekommen, die bedeutend stärker war als beim ersten Mal. Und ich habe eigentlich gedacht, sowas kann ich nicht überleben. 13 Jahre Entwicklung in der Medizin ist interessant. Ich bin mir sicher, ich gehöre zu dem Wunder 2010 in dieser Klinik. Ich bin immer mit eigenen aufrecht rein und raus gegangen. Bei der Nachuntersuchung, ich hatte nicht einmal Haarausfall. Aber mir ging's scheiße, auf Deutsch. Ja, aber ich habe es überlebt und sehr gut überlebt, viel besser als das davor. Und für mich war Gott dabei in dieser wieder sehr, sehr dunklen Zeit. Es ist unvermeidlich, aber ich will nicht zulassen, dass es mich verzagt macht. Das ist dieser Punkt. Wenn Sie die Wurzel von vorhin nochmal sich überlegen, bleibe ich drin in der Verbitterung, lerne ich gar nichts daraus oder will ich stärker rauskommen, als ich reingegangen bin? Das ist so der erste Punkt. Ich will nicht zulassen, dass es mich verzagt macht. Das ist aber ein schwerer Punkt. Das ist ein Ringen. Das ist ein, jawohl, ich schaffe es. Nein, ich schaffe es wieder nicht. Jetzt habe ich's und dann merke ich wieder, oh, ich bin wieder drin. Da dran zu bleiben, Menschen an seiner Seite zu haben, die einem helfen. Und letztendlich vielleicht auch das Gespräch mit Gott zu suchen. Gott hat mir gesagt, dass seine Kraft an meiner schwächsten und zerbrochensten Stelle am größten ist. Es gibt so diese Momente in meinem Leben, wo ich das, ich würde sagen, vom Herzen her nicht glauben kann. Und dann hämmer ich mir das im Kopf ein und sage, Gott, du hast es zugesagt. Das sind die Dinge, wenn ich so von älteren Menschen vom Krieg erzählen höre, die mir sagen, was ist am Krieg Schönes, und trotzdem haben sie sich eingehämmert, so Bibelverse, Liedverse, die dann sagen, wenn ich es auch, wenn ich ehrlich bin, ich kann es nicht glauben, aber ich hämmer mir das ins Kopf, in den Kopf ein. Ich finde es einfach nicht schön, irgendwas Gutes zu finden, wenn ich die Diagnose bekomme, wie sie auch immer ist. Wenn ich nun schon einmal damit leben muss, dann will ich, dass es mich wachsen lässt. Das ist dann der Part, wo sie es schaffen können, rauszukommen. Ich will schauen, wo kann ich da stark werden. Ich will mich nicht gegen das Unvermeidliche sträuben. Da sind wir oft zu schwach. Wir können es nicht mehr verändern, wir würden es gerne, aber es geht nicht. Stattdessen will ich die Stelle, an der ich am zerbrochensten bin, zu der Stelle werden lassen, an der ich am offensten bin für die Gegenwart Gottes. Und wenn Gott dieser liebende Vater sein sollte, dann will er mich zu sich ziehen, weil da wird es mal schön werden. Da wird es mal schön sein. Noch schöner als mit für mich prall gefülltes Konto für Notfälle. Da werde ich es nicht mehr brauchen, wenn wir dann mal bei diesem Herrn sein werden. Das ist damit gemeint. Ich will am offensten werden für die Gegenwart Gottes. Was will er mir damit zeigen? Wo will er mich hinbringen? Er will mich näher zu sich bringen. Nicht in die Abhängigkeiten von irgendwelchen Menschen, nicht in die Abhängigkeiten von irgendwelchen Zinsen, sondern in die Abhängigkeit von ihnen. Da geht's mir gut. Und das ist nicht nur christliches Gewäsch oder christliches Geschwätz, sondern Glaube ist tatsächlich ein Gewinn. Da gibt es nämlich auch Studien, einen Haufen Studien. Und ich habe Ihnen eine mitgebracht von diesem Herrn Grossad Matischek, der gibt's immer noch, der lebt immer noch, der ist in Heidelberg. Und diese Studie, einen Teil davon möchte ich Ihnen jetzt mal kurz zeigen, die wurde von der Bundesrepublik Deutschland in Auftrag gegeben, also von der Bundesregierung. Da sollte man rausfinden, Glaube, was hat es mit dem Leben zu tun? Gibt es da was Positives oder was Negatives? Und da hat er 20 Jahre lang Menschen untersucht, 35.814 Personen. Diese Zahl sollten Sie sich merken, wird abgefragt beim Rausgehen. Ja, und die waren alle so zwischen 55 und 68 Jahre alt. Also, ist schon eine Weile her, aber, und da möchte ich Ihnen drei interessante Sachen zeigen. Das gibt nämlich einmal Religiosität und Lebenserwartung. Hat er herausgefunden, ja. Er war kein Christ und er wusste, er hat es so irgendwie so genannt. Gefühlsmäßig spontane Gottesbeziehung. Das kommt aus der Medizin, eine Spontanheilung. Von innen heraus. Man weiß nicht genau warum, was war da jetzt, aber die sind jetzt auf einmal gesund. Das nennt man dann Spontanheilung. Und so eine spontane Gottesbeziehung, die ist irgendwie von innen heraus, da ist was gewachsen, da ist was zu einem gehört von sich heraus. Und das sind so, das ist so der evangeliumsmäßige Glaube. Ja? Die wurden im Schnitt 84,7 Jahre alt. Fand ich sehr interessant. Ja, dann gab es die konventionelle Religiosität. Das sind die, die Weihnachten in die Kirche gehen, Ostern in die Kirche gehen, kirchlich heiraten und auch noch kirchlich beerdigt werden wollen. Die wurden 72 Jahre alt. Der Atheismus wurde ein Jahr älter. Das sind die, die Gott ablehnen. Es gibt keinen Gott. Wissen Sie warum? Also Dr. Gisikus und ich, wir haben da mal drüber diskutiert. Wir sind der Meinung, das ist der kalte Gottesdienst am Heiligabend. Ja, wenn die Kirche nicht geheizt ist. Das ist einfach, das kostet uns ein Jahr Leben. Ja, also Atheismus wird ein Jahr älter, fand ich sehr interessant. Neurotische Religiosität, das ist dieser gesetzliche Glaube. Das ist der, du musst und Gott schaut auf dich herab. Und wehe. Dieser Zeigefinger Gott, die wurden nur 64 Jahre alt. Und die sagen, es gibt keinen Gott und das auch noch jeden Tag dreimal bezeugen müssen, die wurden nur 63 Jahre alt. Ja? Also es sind 20 Jahre, über 20 Jahre Paradox. Ja? Die sich nach dem Himmel sehnen, müssen am längsten hier bleiben. Ja? So. Aber das ist das, was diese Studie unter anderem rausgebracht hat. Und noch zwei interessante Seiten, die ich Ihnen zeigen möchte. Was hat Religiosität mit und durchschnittliches Erkrankungsalter? Auch hier fall voll. Also ich bin noch schlimmer als der. 71 Jahre wurde so im Schnitt die Menschen, die dann schwer krank wurden, die diese Glaubensbeziehung hatten und die verbitterten atheistischen, die wurden 47 Jahre alt. Auch da eine große Altersunterschied. Also Glaube weckt was Positives in uns. Ja? Und das tat mir sehr gut. Interessant, Überleben nach Krebsdiagnose. Die waren ungefähr alle gleich und der hier fast das Doppelte. Glaube versetzt Berge, Glaube heilt. Und das ist keine Studie, die von der evangelischen oder katholischen Kirche in Auftrag gegeben wurde, sondern von der Bundesrepublik Deutschland. Also nicht irgendwie gefärbt oder so. Also, so viel zu meinem Gewinn. Kann, glaube ich, auch Gewinn werden. Ja? Jetzt kommt der letzte Part, den machen wir noch schnell. Vergebung. Vergebung gehört auch ganz arg. Also wenn ich gebrochene Stellen habe, dann habe ich auch oft jemand, der sie mir zugefügt hat. Und damit Sie nicht erst so lange warten hier, ne, dass Bello und Minka endlich mal unter der Erde sind und hoffentlich vertragen sie sich dann dort, möchte ich Ihnen gerne Möglichkeit geben, mal drüber nachzudenken, was denn Vergebung eigentlich ist oder wozu das gut sein könnte. Ja? Und da möchte ich Ihnen erstmal leider was sagen, nämlich dieses. Wir sind immer beides. In dauerhaften Beziehungen geschieht immer Schuld oder Unrecht. Das geht nicht anders. Sobald zwei Menschen aufeinander zutreffen und sie längere Zeit zusammen sind und nicht nur Aufzug fahren und alle in den Himmel gucken oder sonst wohin, dann werden wir schuldig aneinander. Aber wir sind immer beides, Opfer oder Täter. Wenn ich Opfer bin bei meiner Frau, merke ich das sofort. Ja, so, das tut weh. Aber wenn ich Täter bin bei ihr, dann denke ich, was stellt sie sich denn an? War doch gar nichts. Ja? Aber wenn wir genau hinschauen, wir sind immer beides. Und wenn man mal so jetzt 20 Jahre oder 30 Jahre, würde ich sagen, unentschieden. Ja, also so, wir schaffen es beide. Ja? So, und dann ist es ja auch wieder gut. Aber diese unbewältigte Schuld ist wirklich ein realer Störfaktor. Und darum geht es, um Schuld mal reinzuschauen. Und da möchte ich, in dieses Kapitel möchte ich Sie auch ganz gerne mit hineinnehmen, weil das gehört mit dazu. Auch hier wieder aus einer Forschung erstmal die Ergebnisse vorab. Vergeben ist nämlich gesund, sollte man nicht glauben, aber es macht wirklich gesund. Vergebung geschieht nicht von alleine, sondern ist ein aktiver Prozess, bei dem Wahrnehmung, innere Haltung und Einstellung geändert werden. Also nach dem Motto, ich kann dem erst vergeben, wenn ich wieder nicht mehr dieses Grummeln im Bauch habe. Da warten viele drauf. Ich kann es einfach noch nicht. Erst wenn dieses Gefühl anders ist, dann werde ich ihm vergeben. Das geht nicht. Die Studie sagt hier ganz eindeutig, es ist ein aktiver Prozess und jeder aktive Prozess bei uns Menschen beginnt, wenn ich hier vorne den Schritt nach vorne machen will, muss ich vorher hier was tun. Ja? Also, Gehirn verändert Gefühl, nicht Gefühl verändert Gehirn. Und das heißt aktiver Prozess. Ich muss mir sagen, ich will den vergeben. Ich will es ihm nicht mehr nachtragen, damit es mir gut geht, Klammer auf. Nicht damit es denen gut geht. Aktiver Prozess, bei dem Wahrnehmung, innere Haltung und Einstellung geändert wird. Auch da gibt es einen tollen Bibelvers dazu. Betet für eure Feinde. Ja, sagt Jesus. Aktiver Prozess, ich muss was tun. Die Wahrnehmung wird anders. Wenn ich für einen bete, wenn ich was Gutes für ihn tue, dann kann ich ihn nicht mehr hassen. Die innere Haltung wird anders und die Einstellung wird geändert. Finde ich ganz interessant, wie die Forschung die Bibel bestätigt und nicht unbedingt auseinanderbringt. Veränderung der Gefühle geschieht früher oder später von selbst. Das heißt wirklich, wie ich gesagt habe, Gehirn verändert Gefühl, nicht Gefühl verändert Gehirn. Wenn wir warten, bis das Gefühl schöner wird, damit ich den nicht mehr hasse, dann kann ich ganz schön alt werden unter Umständen. So alt werde ich gar nicht. Das hat die Forschung herausgebracht und letztendlich Vergebung reduziert Stress und wirkt lebensverlängernd. Wer viel Stress hat, geht früher von dieser Welt. Das hat die Forschung herausgebracht. Trotzdem tun wir uns schwer. Das ist also keine, auch hier wieder, hat nicht die Kirche herausgebracht, sondern auch wieder Bundesrepublik Deutschland, die den Forschungsauftrag gegeben hat, zu sagen, was macht denn Vergebung und Gesundheit? Ja? Was hindert denn Vergebung? Da tun wir uns ja manchmal sehr, sehr schwer. Vergebung hindert, weil die Vorwürfe zum Schatz geworden sind. Und ich tue mich da irgendwie, ich will es festhalten. Ja? Ich habe ein Ehepaar bei mir in der Beratung. Da entdecke ich dieses gerade. Ja? Diese Frau wurde 15 Jahre unterdrückt, viel zu lange. War 2 Jahre bei mir alleine in der Beratung. Jetzt kommt der Ehemann dazu, nach 2 Jahren harte Arbeit. Und sie kann noch nicht loslassen. Sie sagt, ich habe jetzt 15 Jahre wurde ich missbraucht. Hast du mein Herz gebrochen, tat's mir weh. Und ich will dir noch nicht vergeben. Das ist zum Schatz geworden. Oder wenn ich zu meiner Frau sage, weißt du, wenn du dauernd so mit mir schimpfst, muss ich meine 5 Flaschen Bier am Abend trinken. Das ist auch sowas. Ja? Also ich gebe Vorwürfe, gebe ich weiter, um meine eigenen Unfähigkeiten, letztendlich Überlegenheit hier wahrzunehmen. Das sind so Punkte, ich will festhalten, weil es für mich ein Schatz, ein wichtiger Punkt ist. Das hindert Vergebung. Aber das ist nicht der größte Punkt, sondern sehr oft wird Unrecht wird nicht als Unrecht benannt. Ich darf es nicht sagen, du hast mir wehgetan. Du hast mich verletzt. Auch im christlichen Kontext. Ja, pst, Mäntelchen des Schweigens drüber, lass es gut sein. Nein, ich muss es sagen dürfen. Als Verletzter muss ich sagen dürfen, du hast mir wehgetan. Sonst kann es nicht heilen. Falsches Denken verhindert Vergebung. Vergeben heißt, keine Konsequenzen aus dem Unrecht zu ziehen. Auch das stimmt nicht. Das heißt, wenn ich ein Auto kaufe bei Ihnen, Sie sind Autoverkäufer, ich lege Ihnen 5.000 Euro auf den Tisch, gebrauchtes Auto, ich fahre vom Hof und es fällt auseinander, das Auto, dann kann ich Ihnen, liegt es an mir, was soll ich machen? Sie sagen zu mir, gekauft wie gesehen, edgy, edgy, Pech gehabt. Dann kann ich Ihnen das nachtragen und sagen, die 5.000 Euro, da muss ich 15 Jahre für arbeiten oder. Oder aber hier, ich kann sagen, okay, das tut mir weh mit den 5.000 Euro, du musst es mir nicht einmal zurückgeben, aber ich will es dir nicht mehr nachtragen, damit ich nämlich meine Ruhe habe, damit ich es leichter habe. Ich trage nach, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich werde auch nie mehr ein Auto bei dir kaufen. Das ist damit gemeint. Ja? Vergebung heißt, keine Konsequenzen aus dem Unrecht zu ziehen, stimmt eben nicht. Wenn ich mich mit Menschen, mit Menschen beschäftige, die mich immer wieder verletzen, dann sage ich, lass uns getrennte Wege gehen, das ist besser so, weil du tust mir weh. Ich möchte mich von dir nicht mehr verletzen lassen, aber ich möchte auch in Ruhe weiterleben und ich möchte dir vergeben. Das ist der Punkt. Vergeben geht nicht, solange Gefühle von Schmerz oder Ärger da ist, auch da. Nein, die Gefühle werden erst verändert, wenn ich im Kopf was anderes mache. Und Vergebung belastet mich und entlastet den anderen. Das stimmt eben nicht. Vergebung entlastet mich. Ich trage nicht mehr nach, wenn ich dem vergebe. Und ich kann übrigens Menschen vergeben, ohne dass die es mitkriegen. Auch wenn sie schon nicht mehr auf dieser Welt sind. Kann ich sagen, ich will es nicht mehr nachtragen. Das funktioniert. Aber wir haben irgendwie manchmal so ein falsches Denken in uns drin. Vergeben kann man wollen, kann man nicht müssen. Auch hier, auch im christlichen Kontext, du musst doch vergeben, Jesus hat dir vergeben oder sonst kannst du nicht am Abendmahl teilnehmen oder. Vergeben kann man nicht müssen, ich muss es wollen. Und das beginnt auch wieder hier im Kopf. Die Studie zeigt Folgendes, Vergebung braucht einfach Zeit und die sollen wir uns nehmen. Und auch kein Seelsorger, kein Pastor, kein noch so gut gemeinter Mensch neben Ihnen soll sie drängen, sondern sie brauchen einfach Zeit. 27% brauchen ungefähr Jahre, 40% Monate, 23% Tage. Und es ist auch interessanterweise nicht oder nur teilweise abhängig von was verletzt wurde, von der Klärung, ob eine Wiedergutmachung stattgefunden hat oder nicht. Das heißt, ich habe es wirklich in meiner Hand. Ich kann mich entscheiden, ob ich frei sein möchte oder nicht. Und als Christ, Vergebung übergibt Gott die Rechte an der Schuld. Und wenn Sie dieses Gottesbild bekommen, die da sagen, da ist ein liebender Vater, der meint es gut mit mir, dann wird er auch den zur Rechenschaft ziehen, so wie es Gott für richtig hält. Dann lassen Sie auch. Üben Sie Gelassenheit, auch im Glauben. Denn Paulus, wieder mal dieser Paulus, hat es gesagt, nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde ich vergelten. Wer von Ihnen schon mal vor Gericht war und Gerechtigkeit durchboxen wollte, der weiß, wie anstrengend das ist. Lassen Sie es über Ihren Gott, der hat mehr Kräfte als Sie und er wird es für Sie gut machen, weil es dieser liebende Vater ist, da bin ich mir sicher. Vergeben lernen heißt, ist auch interessant, feststellen, es ist Unrecht geschehen und ich darf es benennen. Diese Möglichkeiten haben viele Verletzte gar nicht. Erst mal sagen dürfen, was tut mir denn weh, was tat mir denn weh und was verletzt mich immer noch so. Ich habe festgestellt, wie ich zu meinem Vater gesagt habe, du, dieser Satz, wir müssen jetzt demnächst unter der Brücke wohnen oder wir haben kein Geld mehr, der tat mir jahrelang weh. Nachdem ich ihm das einmal gesagt habe, er den Kopf zwar geschüttelt hat, kann ich mich gar nicht entsinnen, dass ich das gesagt habe, aber ich konnte ihm das sagen, seitdem ging es mir bedeutend besser. Und heute, meine Frau und ich, wir konnten nicht streiten, weil meine Eltern nicht gestritten haben. Und wenn meine Frau gegen meine Meinung hatte, habe ich gedacht, oh je, morgen lässt sie sich scheiden. Also so war das, sobald wir irgendwie, also wir haben Streiten nicht gelernt. In der Zwischenzeit können wir perfekt streiten. Unsere Kinder, die schauen uns oft nur so an und fragen, ob sie einen Stock tiefer gehen sollen, wenn sie heim sind. Nein, in der Zwischenzeit können wir streiten und wir können uns sagen, das tat mir jetzt weh. Und wir spüren, wie da was wächst in unserer Beziehung. Weil wir sagen können, hallo, du hast rechts unten unterschrieben, willst mit mir alt werden, aber wenn du mir dauernd das Messer in den Rücken stichst, werde ich nicht alt. Na, so. Ich darf und muss mich schützen, nicht vergeben heißt eben nicht vergessen, sondern vergeben heißt, ich trage dir das nicht nach, aber ich gebe dir auch keine dritte Chance, mich nochmal zu verletzen. Zweite Chance würde ich jedem mal zutreffen, aber passen Sie auf sich auf. Und ich muss es ja auch sagen können, ich muss es ja selber lernen, das ist ja ein Lernfaktor. Ich will es dir nicht mehr als Schuld anlasten. Es ist okay. Du hast mich einmal beschissen und es ist okay. Lass es weg. Und dann wirklich auch, der Glaube geht durch und durch. Und das ist einer der schwierigsten Glaubenswege, das denke ich zumindest für mich, nämlich Gott zutrauen, dass er für Gerechtigkeit sorgt. Ich muss mich da gar nicht anstrengen, Gott wird es schon machen. So wie meine Frau sagt, einer der wichtigen Punkte in ihrem Kindergarten ist, das sage ich meinem Papa oder der Papa wird es richten. Na, der macht das wieder ganz. So ist es. Dieses kindliche Vertrauen muss ich noch lernen. Oder neuere innere Bilder entwickeln. Das möchte ich noch ganz kurz sagen, auch wenn wir ein bisschen fortgeschritten sind. Das Mikrofon wird noch nicht abgeschritten. Neue innere Bilder entwickeln. Ja, da war eine, es ist, ich weiß nicht, ob es in dem Buch vergeben kann man nicht müssen, drin ist. Da war eine Frau, die kam in die Praxis zu uns und die hat gesagt, ich pflege meine Schwägerin. Und ich kann sie nicht, die ist ausgebrannt, also Burnout gehabt, ich kann sie nicht mehr pflegen. Und nach mehreren Gesprächen kam heraus, ja, das ist die Schwester meines Mannes, mein Mann ist schon verstorben. Und die hat bei der Hochzeit gesagt, als wir draußen so standen zum Gratulieren, kam die Schwester von meinem Mann und sagt zu meinem Mann, da hättest du auch eine bessere haben können. Ja. Und dieser Satz, den hört sie jedes Mal, wenn sie jetzt Pampers wechselt bei dieser Frau, wenn sie ihr zu füttern gibt, wenn sie sie pflegt und sagt, das kann ich nicht mehr. Und dann haben wir versucht, neue innere Bilder zu entwickeln. War denn diese Frau, besteht die Frau nur aus diesem einen Satz oder gab es auch noch andere Seiten? Und dann hat sie festgestellt, stimmt, als wir jung verheiratet waren, hatten wir kein Geld und die hat uns 3 wunderbare Sommerurlaube geschenkt, wo nur wir 2 waren. Und jetzt denkt sie beim Pampern über die Sommerurlaube nach mit ihrem Mann. Ja? Also neue innere Bilder entwickeln, das funktioniert. Es kostet aber Kraft. Vergebung erleben heißt, sagen lernen, ich habe Unrecht getan. Boah, ist das ein schwerer Satz. Ja? Zu meinen Kindern hinzugehen, hey du, das war nicht in Ordnung, als ich dir die Ohrfeige gegeben habe. Und sagen lernen, bitte verzeih mir. Es war nicht in Ordnung. Und dann darf ich eben nicht sagen, aber weißt du, ich hatte im Büro so einen Stress und wenn da dein Schulranzen liegt und ich stolper darüber, dann muss ich dir einfach eine knallen. Das ist nicht wirklich Vergebung erleben. Da werde ich es nicht erleben. Wenn ich immer noch begründe, warum ich so schrecklich sein muss, dann ist es keine Entschuldigung. Dann hat ja wieder der andere den schwarzen Peter. Ja, dass ich Stress im Büro habe, hat nicht der Schulranzen meines Sohnes verursacht. Der war halt der Schwächste. Und letztendlich auch hier wieder die Schuld und das Kreuz bringen. Und wenn sie das schaffen, dann wird der Regenbogen kommen und auch über ihren Leben. Und es wird schön werden. Ein Regenbogen fasziniert meine Frau immer noch so, dass ich jedes Mal anhalten muss, wenn wir einen ansehen, dass ich aus dem Fenster gucken muss, wenn ich gerade Mittag esse. Sie findet Regenbogen sowas Schönes und da vergisst sie alles. Ja, Glaube als Gewinn. Ich denke ja, auch wenn Sie nicht der gläubige Mensch sind, die Forschung hat es gezeigt, zeigt es. Glaube als Hilfe zur Heilung, auch hier ganz eindeutig. Was hat Gott versprochen? Er hat uns eben nicht versprochen, uns in Watte zu packen und uns hier heil durch die Welt zu bringen, hat er uns versprochen. Aber halt diese Heilung sieht anders aus, als wir sie uns wünschen. Gott hat was anderes versprochen. Er hat gesagt, ich bleibe bei dir. Egal was passiert. Wir zwei, wir boxen uns da durch. Und dann lade ich Sie ein, was erwarte ich dann von diesem Gott? Trauen Sie sich, mal Ihr Gottesbild zu hinterfragen und zu sagen, so ein liebender Vater, das wäre schon was Tolles. Und durchforschen Sie mal die Bibel nach diesem liebenden Vater und ich bin mir sicher, Sie werden ihn finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ich überziehen durfte. Soweit. Ja.